nicht drüber. So, die Höhepunkte, die man als Pastor gelegentlich hat. Ja, ich habe letztes Mal gepredigt über so einen Typen mit einem komischen Namen. Obed-Edom hieß der. Und dann habe ich eigentlich auch überlegt, vielleicht sollte ich eine Predigtreihe mal machen über coole Typen mit seltsamen Namen. Aber da sind mir dann doch nicht genug zu eingefallen und deswegen muss ich heute dann doch etwas anderes predigen. Und zwar möchte ich ein bisschen reden über ein paar Verse aus den Sprüchen. Sprüche 23, 6 bis 8. Und ich habe mir das heute nochmal genau angeguckt und mir ist aufgefallen, dass es offenbar unglaublich schwierig ist, aus dem Hebräischen ins Deutsche oder Englische zu übersetzen. Denn je nachdem, in welcher Bibelübersetzung man sich die Verse anguckt, sehen die teilweise so unterschiedlich aus, dass man fast das Gefühl hat, dass man es nicht mit demselben Vers zu tun hat. Also es sind immer so Gemeinsamkeiten und wenn man genug drüber nachdenkt, dann wird man auch merken, dass es der gleiche Vers ist. Aber die sind teilweise so unterschiedlich in der Übersetzung, dass ich gar nicht genau weiß, woher das kommt. Also ich habe mir dann erstmal vorgenommen, irgendwann mal Hebräisch zu lernen, wenn ich nochmal richtig Zeit habe, damit ich das dann mal nachvollziehen kann, warum das so kompliziert ist, das so zu übersetzen. Und ich werde es vorlesen aus der Schlachterübersetzung. Iss kein Brot bei einem Missgünstigen und sei nicht begierig nach seinen Leckerbissen. Denn so sehr es ihm auch in der Seele zuwider ist, so spricht er doch zu dir, iss und trink, aber er gönnt es dir nicht. Den Bissen, den du gegessen hast, musst du wieder ausspeien, und deine freundlichen Worte hast du verschwendet. Und da geht fast das ganze 23. Kapitel in den Sprüchen darüber, wie man sich verhält, wenn man mit irgendwelchen Menschen zu Tisch sitzt und bei denen zum Essen eingeladen ist. Und ich mag das überhaupt so an den Sprüchen, das ist ein total praktisches Buch. Also wenn du in irgendeiner Lebenslage mal gar nicht weißt, was du tun sollst und du findest keinen Ratgeber, dann liest das vielleicht einfach mal in den Sprüchen nach. So zu den meisten Lebenslagen sind echt so ein paar ganz prägnante Anweisungen da, wo man genau weiß, irgendwie okay, so oder so kann ich mich verhalten. Und hier redet der Schreiber der Sprüche über Leute, die dich einladen und die sind äußerlich total nett. Aber innerlich sind die total missgünstig und sie wollen dir eigentlich nur etwas Schlechtes und sie tun zwar so, als ob sie dein Freund wären, aber eigentlich sind sie dir überhaupt nicht wohlgesonnen und im schlimmsten Falle wollen sie sogar dir in irgendeiner Weise Schaden zufügen. Das heißt, sie sind also mit ihren Motiven nicht so ganz bei der Sache. Ihr Herz denkt eigentlich an irgendetwas völlig anderes und trotzdem sind sie nett zu dir. Und Bibel sagt ganz klar, hey, bei solchen Leuten sei echt vorsichtig. Ist nicht mit denen, denn es kann sein, dass dir der Bissen im Halse stecken bleibt oder dass du ihn sogar wieder auskotzen musst. Luther ist so ein bisschen deutlicher, die alte Luther, nachher ist es natürlich revidiert worden, nachher kommt dann einfach immer nur so, ja, du musst es wieder ausspeien und das klingt ja irgendwie noch so ein bisschen angenehm, ne? Das ist ja noch so, als ob du irgendwas Fieses im Mund hast und du holst dir so ganz entspannt, distinguiert die Serviette oder das Taschentuch aus deiner Tasche, hältst es dir vor den Mund und gibst es wieder von dir, was du gerade im Mund hast. Aber eigentlich, was da wohl wirklich hintersteht, ist, du wirst es wieder auskotzen. Total unästhetisch, aber irgendwie das, was der dir angeboten hat, das ist so mit Falschheit rübergebracht worden, dass du es nicht bei dir behalten kannst. Es ist total eklig, von solchen Leuten irgendetwas zu empfangen. Und Jesus selber hat mal so eine Situation erlebt, das steht im Lukas-Evangelium, Lukas 13, dass er eingeladen worden bei einem der obersten Pharisäer. Und es war ein schönes Gastmahl eigentlich. Und ich gehe mal davon aus, dass der Typ auch super freundlich zu ihm war und ihm den besten Platz am Tisch angeboten hat und den besten Wein Jesus ausgeschenkt hat und vielleicht noch die ganze Zeit ganz höflich um ihn herumscharwenzelt ist und ihm jeden Wunsch von den Lippen abgelesen hat. Aber dann steht da auch, dass Jesus die ganze Zeit bei diesem Gastmahl misstrauisch beäugt wurde. Und eigentlich hatte dieser Mann keine lauteren Motive, sondern der wollte Jesus eine Falle stellen. Er hat Jesus am Sabbat eingeladen und hat extra noch einen sichtbar kranken Menschen geholt, hat den dahingesetzt und hat sich gedacht, hey, Jesus wird darauf eingehen und er wird am Sabbat jemanden heilen. Und das ist so schlimm, dass wir ihn dafür anklagen können und vielleicht sogar ins Gefängnis werfen können, weil man am Sabbat nicht arbeiten darf und auch nicht heilen darf, weil man ja auch als Arzt nicht arbeiten dürfte. Und so hatte Jesus eine Falle gestellt. Und er war eigentlich total nett. Aber trotzdem war das, wie was er eigentlich vorhat und eigentlich im Schilde geführt hat, war total boshaft und richtig gehend gemein. Und ich finde das schon irgendwie schlimm, dass es solche Leute gibt. Aber ich glaube, dass die auch gar nicht mal so selten sind. Und dass es viele Leute gibt, die eigentlich sehr freundlich rüberkommen, aber doch irgendwie so eine komische Freundlichkeit haben, die was wie so ein Angelhaken hat, mit so einem Widerhaken. Und wenn du einmal drauf eingehst, irgendwie dann wirst du irgendwann am Haken zappeln und wirst merken, dass die Freundlichkeit, die sie gehabt haben, eigentlich nichts Positives war, sondern nur dazu da war, dich in irgendeiner Weise zu verführen und später dann auf irgendeine Weise Kapital aus dir zu schlagen. Hab das vor vielen Jahren mal erlebt, als ich noch kein Christ war und noch Drogen genommen habe. Da gab es solche Leute bei uns in Wetter, die haben normal Haschisch verkauft und die haben eine ganze Weile, irgendwie haben sie jedem, der es haben wollte, immer so ein kleines Tütchen Heroin mit dazu geschenkt. Und das war, eigentlich kannst du ja denken, ja, total nett, irgendwie, du kriegst was dazu, irgendwie was viel teurer ist als das, was du eigentlich gekauft hast, aber viele Leute sind natürlich drauf hängen geblieben. Und da ging es nicht darum, irgendwie jemand etwas Gutes zu tun und jemand etwas zu schenken, sondern es war eine total miese Absicht, nämlich Leute abhängig zu machen und nachher richtig gute Kunden an denen zu haben. Erst ein bisschen was investieren und nachher ordentlich abkassieren. Und es ist leider irgendwie total üblich. So jede Sekte funktioniert so, manche Werbefirmen funktionieren so und es gibt so viele Leute, die dir das Blaue vom Himmel versprechen und nett zu dir sind und dich in irgendeiner Weise ködern wollen und nachher kommt was Schlechtes dabei raus. Und ich glaube, was Bibel hier eigentlich sagt ist, hey, pass auf damit. Pass einfach auf damit. Es ist nicht immer so, dass Menschen so sind, wie sie scheinen und es kann sein, wie dass sich hinter einem netten Auftreten etwas ganz Gemeines verbirgt und es ist gut, dabei auf der Hut zu sein. Die King James Version übersetzt diese Stelle total prägnant und die ist, glaube ich, im Englischen noch viel bekannter als im Deutschen. Nämlich King James sagt, wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Er ist nicht so, wie er sich gibt, nicht so, wie er handelt, sondern er ist so, wie er nachher alleine ist, wenn keiner ihn sieht, wenn niemand ihn beobachtet, wenn er nicht mehr damit rechnen muss, irgendwie entblößt zu werden, so wie er dann ist, so ist er wirklich. Naja, und jetzt könnte man ja sagen, das reicht. Okay, ich gehe jetzt vorsichtig durchs Leben. Aber wenn ich sowas lese, dann denke ich mal gar nicht so sehr daran, wer das mit mir machen könnte und hinterfrage jetzt nicht irgendwie jeden Menschen, der irgendwie nett zu mir ist, ob der vielleicht eine unlautere Absicht da hat, sondern dann interessiert mich ja eigentlich viel mehr, was ich denn eigentlich machen kann, damit ich nicht ein Typ werden kann, vor dem die Bibel warnt. Ich meine, das wäre wirklich schlimm. Es gab früher diese Autoaufkleber, vielleicht gibt es die immer noch. Da steht drauf, wir sind die Leute, vor denen unsere Eltern uns immer gewarnt haben. Fand ich total gut, will ich eigentlich auch immer noch mal einen von haben. Und das ist okay. Also die Leute, vor denen meine Eltern mich immer gewarnt haben, sind teilweise echt nette Menschen, vor denen muss man sich gar nicht fürchten. Aber wenn es so ein Autoaufkleber gäbe, wir sind die Leute, vor denen in der Bibel immer gewarnt wird, also das wäre schlimm, das möchte ich auf keinen Fall sein. Und wenn es also Leute gibt, irgendwie vor denen Gott selber warnt, dann möchte ich mir auf jeden Fall Gedanken machen, irgendwie was das für Leute sind und wie ich dazu beitragen kann, dass ich nicht so jemand bin. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, so jemand, das ist jemand, der sich anders gibt, als er eigentlich denkt. Und die Moral daraus ist, wir müssen immer das sagen, was wir gerade denken und müssen immer total ehrlich sein mit allem, was wir meinen und dürfen nicht mal irgendwie der Wahrheit eine Spitze abbrechen oder so ein bisschen um den heißen Brei rumreden, sondern wir müssen immer gerade heraus unsere Meinung sagen. Und das ist nicht gemeint, also garantiert echt nicht. Es ist gut, wenn man höflich ist. Also über manche Dinge sollte man besser den Mantel des Schweigens breiten und seine Meinung nicht kundtun. Und manchmal sollte man vielleicht auch eine Wahrheit, die man so wahrnimmt, höflich verpacken. Also so gerade in den Situationen, wo jemand vom Friseur kommt und sagt, so und, wie gefällt dir meine neue Frisur? Kacke. Er ist nicht gut. Also auch gerade in Beziehungen echt nicht gut. Aber das ist viel besser, irgendwas anderes zu sagen. Irgendwie so, wie, ach, du warst beim Friseur, warum bist du nicht dran gekommen? auch nicht so pfiffig. Aber ich weiß auch nicht, was sagt man denn in solchen Situationen am besten? Ist schön. Es gibt Leute, die, denen diese Haare stehen würden. Ja, es ist echt schwierig, ne? Also, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Da sagt man einfach mir was Höfliches, so, ja doch, sieht echt gut aus und wechselt ganz schnell das Thema. Es gibt so einen Film mit Heinz Rühmann, also zumindest glaube ich das. Kennt ihr Heinz Rühmann noch? Ist ein alter deutscher Schauspieler, ist 1994 gestorben mit 92 Jahren. Und der hat mal so einen Film gedreht, da bin ich jedenfalls ziemlich sicher. Und ich habe heute aber, glaube ich, fast jeden Heinz-Rühmann-Film mir auf YouTube angeguckt. Und ich habe ihn nicht gefunden. Aber ich bin sicher, dass es so einen Film von ihm gibt, wo er am Anfang eine Wette verliert und einen Tag die Wahrheit sagen muss. Und erst denkt er, ja, das ist ja überhaupt gar kein Problem, aber nachher bringt ihn das echt in Teufelsküche irgendwie, weil er einfach nur unhöflich ist und jede Menge Leute anzählt, wo jeder normale Mensch freundlich gewesen wäre und er immer irgendwie gerade heraus mit der Wahrheit kommt und er verstrickt sich immer mehr und es wird ganz schlimm. Hast du den gesehen? Du hast gerade genickt. Also irgendjemand hat da genickt. Ich sehe eigentlich nichts vor lauter Licht, aber ich habe irgendwie... Achso. Echt mit Jim Carrey? Welchen denn? Wie heißt denn der? Der Ja-Sager. Der was? Der Dummschwätzer? Den kenne ich auch nicht. Der Dummschwätzer. Ich hoffe, dass kein Film über mich ist. Ja, aber gut, muss ich mir merken. Dann gucke ich mir den Ja-Sager vielleicht mal an. Also das ist nicht irgendwie, was die Bibel meint. Die sagt, meint nicht irgendwie, hey, seid unhöflich und verletzt irgendwie so viele Leute wie irgendwie möglich. Sondern was da steht ist, hey, verhalte dich nicht komisch oder positiv aus einer Falschheit heraus. Bibel ist nicht gegen Höflichkeit, Bibel ist gegen Falschheit. Und da glaube ich, dass es eigentlich so ein Thema ist, das viele Menschen oder gerade viele Christen echt treffen müsste, weil einfach vieles, was wir machen oder zumindest sagen wir manches, was wir machen, im Grunde genommen falsch ist. Es gab mal so eine Welle vor ein paar Jahren und die hält immer noch an. Da hat jemand entdeckt, dass sich viele Menschen bekehren durch Freundschaften. Und normalerweise ist das eigentlich so, jemand wird Christ und ist noch ganz normal mit seinen anderen Freunden zusammen und die sehen, dass Jesus diesen Menschen total verändert und er wird frei vom Rauchen und ändert sich halt wie total und keine Ahnung, was alles passiert und sehen Jesus an ihm und werden dann auch Christen. Naja, und irgendwann ist jemand dieses Prinzip aufgefallen und er hat gesagt, am meisten werden andere Menschen Christen durch Beziehungen und Freundschaften mit Christen. Dann hat das Ding gleich einen Namen gekriegt, wie das sein muss, und man nannte es Freundschaftsevangelisation oder im Englischen Friendship Evangelism. Das klingt ja immer besser, wenn es auf Englisch ist, deswegen nimmt man immer englische Wörter noch dazu. Und kaum war das Wort, da ist die christliche Marketingindustrie angelaufen und es gab jede Menge Bücher darüber und Seminare zum Thema und überall gab es Predigten, die immer alle in die gleiche Richtung gingen, nämlich, hey, ihr braucht christliche Freunde. Und nicht ausgesprochen, aber dahinter war eigentlich immer der Gedanke, ihr braucht christliche Freunde, nicht christliche Freunde, damit eure Gemeinde wächst. Denn ihr werdet euren nicht christlichen Freunden Zeugnis geben, die werden durch euch sehen, wie toll eure Gemeinde ist und werden Christen werden. Dadurch wird die Gemeinde wachsen und wenn ihr mit dem einen fertig seid, dann sucht ihr euch den nächsten nicht christlichen Freund und macht mit dem genau das Gleiche. Und ich habe nichts gegen nicht christliche Freunde. Also ganz im Gegenteil, ich finde das super, mit Menschen auch Zeit zu verbringen, die was völlig anderes meinen und denken, als man selber das tut. Aber ich finde es falsch, wenn man Beziehungen benutzt, um etwas anderes rüberzubringen als eben Beziehung. Und wenn es dann eigentlich nicht mehr darum geht, eine Freundschaft zu haben, sondern es nur darum geht, eine Möglichkeit zu haben, eine Botschaft zu transportieren. Wenn das der Fall ist, dann wird etwas instrumentalisiert. Und dann ist es eigentlich eine Falschheit. Du machst etwas aus einem ganz anderen Motiv, als es scheint. Und der Mensch meint vielleicht so, ja, der will echt mein Freund sein, der ist interessiert an mir, aber im Grunde genommen stimmt das überhaupt nicht. Du bist nicht interessiert an ihm, sondern du bist interessiert an der Kerbe, die du in deine Bibel machen kannst, wenn der endlich in der Gemeinde ist und du kannst dir den Nächsten suchen. Und das wird natürlich nie so krass gesagt, aber letzten Endes läuft es genau auf sowas hinaus. Und das finde ich blöd. Also es ist viel besser, Freundschaft und Beziehungen zu haben, um der Menschen willen, mit dem man Beziehungen hat, als zu irgendeinem seltsamen Zweck. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir würden das auch nicht wollen, dass uns jemand so behandelt. Also wir würden auch nicht wollen, dass irgendjemand nett zu uns ist und sich mit uns anfreundet und dann irgendwann so beim dritten, vierten, fünften Gespräch irgendwie da kommt er dann so mit der Wahrheit über den Tisch irgendwie und dann, ab da ist eigentlich bloß noch alles Mission und er will irgendwie, dass du Buddhist, Hindu oder Linker oder sonst irgendwas wirst. Also das willst du ja auch nicht machen, dass jemand das mit dir macht. Also das ist eigentlich ein total schlechter Stil und super unhöflich. Und es ist was völlig anderes, wenn man es einfach macht, also wenn man Freundschaften hat, weil man an Leuten interessiert ist und auch an Austausch natürlich interessiert ist, als wenn man so einen Hintergedanken dabei hat. Ich glaube, das ist ungefähr das, was Bibel hier meint, nämlich ich habe keine Hintergedanken. Und natürlich hinkt das irgendwie so an der einen Stelle, dass wir es nicht aus Missgunst machen, sondern eine richtig positive Absicht dabei haben. Aber es gibt viele Leute, die aus einer guten Motivation heraus etwas Schlechtes machen. Und das ist ganz bestimmt nicht das, was wirklich optimal ist. Jetzt habe ich das gerade schon gesagt. Die King James sagt an dieser Stelle, wie ein Mensch in seinem Herzen ist, so ist er wirklich. Und die Stelle wird ganz oft reduziert auf diese eine Aussage. Und ich habe tatsächlich schon Bücher gelesen, die alle über dieses eine Thema handelten, nämlich wie du in deinem Herzen denkst, so wie du meinst, dass du bist, so bist du wirklich. Und dann kommt man dahin, dass man sagt, ja, wie wir in unserem Herzen sind, so sind wir. Also müssen wir unser Herz ändern oder wir müssen unser Denken über uns selber ändern, wenn wir wollen, dass unser Leben sich ändert. Und ich bin davon hundertprozentig überzeugt, dass es stimmt. Nur der Weg dahin ist schon so ein bisschen komisch. Also aus einer Stelle über Gastfreundschaft irgendwie dann so eine Lehre abzuleiten, da muss man der Stelle schon etwas Gewalt antun. Aber es ist halt eins so der vielen Beispiele aus der Theologie, wo man mit einem schlechten Weg zu einem guten Ergebnis kommt. Und deswegen möchte ich das als letzten Punkt irgendwie auch noch bringen, dass es tatsächlich so ist, dass dein Leben bestimmt wird davon, wie du selber dich wahrnimmst, wie du die Welt um dich herum wahrnimmst und wie gut du deinen Gott kennst. Und dass das meiste in deinem Leben eigentlich in deinem Herzen oder in deinen Gedanken entschieden wird. Denn so wie dein Bild von dir ist, so wird auch die Welt um dich herum sein und so wirst du dich in der Welt bewegen. Wenn du jemand bist und wieder meint, dass er zum Verlieren geboren ist, dann wirst du wahrscheinlich immer schlechte Erfahrungen machen, ganz egal wo du bist. Wenn du auf der anderen Seite jemand bist, irgendwie der weiß, irgendwie, dass er mit seinem Gott Wälle zerschlagen und Mauern überspringen kann, dann wirst du wahrscheinlich jemand sein, für der in Schwierigkeiten jetzt nicht eine Notwendigkeit sieht zu resignieren, sondern der sagt, okay, da kann ich auch noch durchgehen, weil mein Gott das hinkriegt. Und es gibt eine schöne Bibelstelle dazu, also schön ist sie eigentlich nicht, ist total traurig, aber das ist so die Geschichte, die das für mich am allermeisten überhaupt illustriert. Und zwar steht die im 4. Buch Mose, im 14. Kapitel. Ist die Geschichte, wo die Israeliten nach relativ kurzer Wüstenwanderung endlich vorm gelobten Land stehen. Und sie kommen da an mit mehr als 1 Million Menschen, mit super positiven Erfahrungen, die sie mit Gott gemacht haben und einer Vision davon, dass Gott sie in ein Land hineinbringen möchte, das besser ist als alles, was sie sich jemals vorstellen oder erträumen konnten. Und sie haben alle erlebt, wie Gott sie aus Ägypten herausgeführt hat. Haben alle irgendwie mitgekriegt, irgendwie, dass Gott um ihretwillen eigentlich das halbe Land da in Schutt und Asche gelegt hat, weil der Pharao sie nicht ziehen lassen wollten. Haben alle erlebt, dass sie durch das Rote Meer gegangen sind, das Gott vor ihnen geteilt hat. Haben alle erlebt, dass Gott sie in der Wüste übernatürlich versorgt hat. Und jetzt stehen sie vor dem gelobten Land. Das Einzige, was sie davon trennt, ist so ein kleiner Bach, der zu der Zeit nicht besonders breit war. Im Hochwasser, also wenn es richtig regnet, dann konnte es breit sein, aber zu der Zeit, als sie da standen, war das echt nur ein kleines Flüsschen. Und sie stehen jetzt davor und Gott gibt ihnen eine Anweisung und sagt, geht rüber, 12 Leute, aus jedem Stamm einer. Geht rüber und guckt, wie das Land aufgestellt ist. guckt, ob es befestigte Städte hat oder nicht, guckt, wie es beschaffen ist und guckt, was da irgendwie an Militär ist und arbeitet eine Strategie aus, wie ihr in dieses Land reinkommt und wie ihr es einnehmen könnt. Das war der Auftrag, den Gott gegeben hat. Und dann gehen die 12 Kundschafter los und sie gucken sich das ganze Land an. Irgendwann, ein paar Tage vermutlich später, kommen sie wieder und halten so einen Rat. Und dann erzählen die Kundschafter und sagen, Mensch, das Land da drüben, das ist der Wahnsinn. Es ist wirklich das Land, was Gott uns verheißen hat. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Irgendwie ein Land, das das Schlaraffenland schlechthin ist. Total super, was völlig anderes als die Wüste, wo es nur Skorpione gibt und Kamelspinnen. Echt was total Herrliches, dieses Land. Hat nur einen Nachteil. Es sind Riesen da drin. Und dann sagt einer der Kundschafter, sagt, ja, okay, da sind schon irgendwie so ein paar Leute, die sind bis an die Zähne bewaffnet und die sehen auch so aus, als ob sie kämpfen könnten. Aber ist doch egal, wie Gott hat uns den Auftrag gegeben und deswegen können wir da rein und niemand wird uns aufhalten können, wenn wir losgehen. Und dann sagen diese Kundschafter irgendwie etwas, was total traurig ist. Nämlich sie sagen, ja, aber die Leute in dem Land, die sind so groß, dass wir uns vorgekommen sind wie Heuschrecken. Und sie denken genau das Gleiche über uns. Und das hat den Ausschlag gegeben. Auf einmal kriegt das ganze Volk Angst und denkt, meine Güte, da sind Leute, die meinen, dass wir Heuschrecken sind und tatsächlich, wir sind auch viel kleiner als die. Die haben die noch nicht mal gesehen, die haben nur das gehört, was die Kundschafter gesagt haben. Die haben keinen gesehen, der irgendwie 8 Meter groß war oder sowas. Die haben einfach nur irgendwie gehört, das sind Leute, die sind groß und jetzt kriegen sie Angst. Und ich glaube, der Schlüsselvers in dem Ganzen ist, wir glauben auch, dass wir in ihren Augen wie Heuschrecken sind. Und ganz ehrlich, nicht mal die Kundschafter haben die Leute in diesem Land danach gefragt. Da hatten die gar nicht den Mut zu. Die sind garantiert nicht dahin gegangen und haben gesagt, so hey du Großer, bin ich eigentlich in deinen Augen eine Heuschrecke? Haben die nicht gemacht. Die haben einfach nur gesehen, oh Mann, die sind größer als wir und da kommen wir nicht gegen an. Und die denken sowieso ganz klein von uns und deswegen schaffen wir das nicht. Und was sie eigentlich gemacht haben, waren, sie haben keine Aussage gemacht über die Bewohner des Landes, sondern sie haben letztlich eine Aussage getroffen über sich selbst. Nämlich, wir glauben, dass wir es nicht schaffen. Egal, was Gott an Wundern getan hat, egal irgendwie was wir an Verheißungen haben, egal wie groß der Gott ist, an den wir glauben, aber nein, wir können uns das nicht vorstellen, wir werden das nicht schaffen. Und das ist so ärgerlich, denn letzten Endes haben die nicht den Kampf im Land verloren, sondern die haben den Kampf in ihren Herzen verloren. Lange bevor sie überhaupt losgegangen sind. Und das Ergebnis kennt ihr alle. Nämlich das war, dass Gott sagte, okay, mit euch ist es unmöglich, in dieses Land reinzugehen. Und deshalb lauft ihr jetzt so lange im Kreis, bis der letzte von euch ungläubigen Säckeln tot ist. Und das war noch nicht mal irgendwie eine Strafe. Also war noch nicht mal so, dass Gott gesagt hat, okay, irgendwie jetzt müsst ihr irgendwie zur Strafe 40 Jahre im Kreis rumlaufen, sondern es war einfach eine logische Konsequenz und es wäre nicht möglich gewesen, mit den Leuten da reinzukommen, weil die einfach so eine schlechte Wahrnehmung von sich selber hatten und so eine komische Mentalität hatten, dass sie es nicht geschafft hätten, da reinzukommen. Und ich glaube, das ist ein Grund dafür, warum die Bibel uns so deutlich sagt, wir am deutlichsten in Römer 12, Vers 2, dass wir unser Denken ändern sollen. Dass wir nicht irgendwie weiter so denken sollen, wie wir immer gedacht haben. Dass wir nicht so denken sollen, wie die Welt um uns herum denkt, sondern dass wir lernen sollen, so zu denken, wie Gott denkt. Und dass wir anfangen sollten, das über uns zu denken, was Gott über uns denkt. Und dass wir anfangen sollten, das über Gott zu denken, was die Bibel über ihn offenbart. Weil nämlich der ganze Kampf eigentlich in unserem Denken stattfindet. Und das kannst du echt in jedem Beispiel deines Lebens sehen. Die Leute, die sich nicht trauen, über Jesus zu reden, sind die Leute, die in ihrem Herzen nicht begriffen haben, dass sie Botschafter an Christi Stadt sind und dass Christus selber hinter ihnen steht und der Heilige Geist in ihnen lebt und dass sie geboren sind dazu, berufen sind dazu, die gute Botschaft weiterzugeben. Die Leute, die es nie hinkriegen, über Sünde in ihrem Leben zu siegen, sind die Leute, die es in ihrem Herzen nicht kapiert haben, dass Jesus nicht nur gestorben ist dafür, dass wir in den Himmel kommen können, sondern dass wir frei sind von Sünde, dass wir frei sind von den Dingen, die uns fertig machen. Und das kannst du durchgehen wie durch jedes Beispiel eigentlich. Der Sieg kommt immer da, wenn du verstehst, was Gott für dich getan hat, wer du in Christus bist und wo deine Einstellung sich dazu ändert und du eine andere Mentalität entwickelst. Das ist immer so der Moment, in dem dann der Sieg kommt. Und schönes Beispiel dazu aus dem Alten Testament, König David, als er noch kein König war. Als Israel das große Problem mit Goliath hatte, der jeden Tag die Schlachtreihen verhöhnt hat und wo keiner gegen antreten wollte. Und dann kommt dieser David an, wie der kleine Hirtenjunge, der noch nie ein Schwert in der Hand hat. Und der sieht diesen Goliath und sagt, wer ist dieser unbeschnittene Philister? Und der hat ein ganz anderes Denken gehabt, der hat eine ganz andere Mentalität gehabt. Der hat nicht irgendwie auf sich selber geguckt und auf seine kleine Körpergröße. Der hat nicht mehr darauf geguckt, dass dieser Goliath 4 Meter groß war und wie eine Lanze hatte, die so groß ist wie eine Straßenlaterne. Das hat ihn alles überhaupt nicht interessiert. Der hatte nämlich ein ganz anderes Denken und der hatte nicht mehr dieses weltliche Denken und er wusste, mit meinem Gott ist das möglich. Und ich muss das gar nicht aus eigener Kraft machen, sondern Gott ist bei mir. Und ich verbinde damit eigentlich jetzt 2 Sachen und für die würden wir auch gerne beten, wenn du für dich beten lassen willst. Also ich hoffe mal, dass Gott den einen oder anderen von euch angesprochen hat, so während der Predigt und der Heilige Geist in eurem Herzen arbeitet. Das eine ist, sei nicht falsch in dem, was du tust, sondern versuch doch einfach, Dinge aus lauterem Herzen zu machen. Und wenn du so jemand bist, irgendwie, der nur Leute kennenlernen möchte, irgendwie, um ihnen die frohe Botschaft zu verkündigen, dann mach das wenigstens auch direkt. Dann sag ihnen das auch so, hey, mir geht's gar nicht darum, um mit dir rumzuhängen und Zeit zu verbringen, sondern ich möchte dir etwas mitteilen, was mir total wichtig ist. Und ab diesem Moment ist es ehrlich, das ist okay. Aber sei nicht so jemand, irgendwie, der jahrelang sich mit jemandem trifft und immer irgendwie darauf wartet, dass er jetzt die Möglichkeit kriegt oder irgendwie sogar schon Leuten total auf die Nerven geht damit. Hey, sei das nicht, irgendwie, sondern mach es ohne falsch. Und das Zweite ist, wir würden total gerne für Leute beten, die so eine Mentalität in ihrem Herzen haben, die ihnen im Weg steht, mit Jesus zu leben. Wenn du jemand bist und wieder sagt, hey, ich werde es niemals schaffen, irgendwie gegen meine Sünde anzugehen. Oder wenn du so jemand bist, der sagt, nein, ich bin so wertlos, ich kann auf keinen Fall irgendwie jemals das machen, was Jesus mir aufgetragen hat. Oder egal, was das ist, dann würden wir total gerne für dich beten, dass Jesus dir einen Durchbruch gibt an dem Punkt und dass du es hinkriegst, dein Denken zu erneuern und nicht mehr irgendwie das denkst, was deine Eltern dir beigebracht haben und was du in der Schule gelernt hast, sondern dass du anfängst, das zu denken, was das Reich Gottes ausmacht und dass dein Denken sich so ändert, dass du verstehst, was Jesus über dich denkt, was Gott für dich gemacht hat und dass du in eine völlig andere innere Haltung reinkommst. Wer ist nochmal hier Beter heute? Ferry. Ah, okay, super. Ja, ich würde auch noch gerne für euch beten und vielleicht kann dann der Rest der Band dann schon mal nach vorne kommen. Halleluja. Jesus, ich danke dir dafür, dass dein Wort so praktisch ist. Gott, und ich wünsche mir, dass irgendwie keiner von uns auf irgendwelche seltsamen Menschen und Scharlatane reinfällt. Und ich wünsche mir, dass wir nicht irgendwelchen Betrügern auf den Leim gehen, sondern dass wir verstehen, dass man jeden Bissen von solchen Leuten teuer bezahlt. Gott, und ich bete, dass wir auf keinen Fall solche Menschen sind. Gott sei Dank, ich bete, dass wir ehrlich sind, dass man unsere Absichten ehrlich erkennt, dass wir nicht irgendwas verschleiern. Gott, aber am meisten bete ich dich eigentlich, dass du unser Herz änderst, Herr, an den Punkten, wo das nötig ist. Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt eine Offenbarung darüber schenkst, was du alles für uns getan hast. Gott, und dass du Freiheit schenkst in Bereichen, wo Leute schon seit Jahren gebunden sind. Gott, mir ist auch ganz egal, wie was das ist, Jesus. Ich bete, dass Minderwertigkeit verschwindet und jeder, der Minderwertigkeitsgefühle hat, erkennt, wie geliebt er eigentlich in deinen Augen ist. Gott, ich bete, dass Leute, die meinen, dass sie nie was auf die Reihe kriegen, begreifen, dass du durch sie alles machen kannst. Jesus, ich bitte dich, dass Leute, die unter Süchten leiden, völlig frei werden davon, egal ob es Rauchen ist oder Drogen oder Saufen oder sonst was oder Spielsucht. Gott, ich bete, dass es sowas in deiner Gemeinde nicht gibt, Herr, und dass Freiheit davon kommt. Jesu Namen. Gott, danke, dass du uns echt verändern kannst und dass du tief in uns anfängst, nicht äußerlich, sondern dass du unser Denken änderst und dass dadurch unser ganzes Leben sich ändert. Amen.